willkommen, einen wunderschönen guten Morgen euch allen hier zum Gottesdienst. Die Zeit ist vorangeschritten, die Uhr hängt auch nicht mehr, die sucht die Zeit. Und wir haben uns vor lauter Freude da hinten verbabbelt, bis ich dann auf meine Uhr geguckt habe und dann gesehen habe, es ist schon soweit. Aber es ist schön, einen vollen Saal zu sehen. Wir haben, eben saßen nur drei oder vier Leutchen da. War auch schön, halt anders. Ja, ich möchte euch grüßen mit einem Spruch aus Psalm 147. Lobt den Herrn, denn es ist gut, unserem Gott zu Lob singen. Es ist lieblich, es gebührt ihm Lobgesang. Ja, damit wollen wir den Gottesdienst beginnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir singen ein Lied. Leider nicht gemeinsam, aber ihr könnt ja leise mitsingen. Ja, wir wollen gleich weiter Gott loben mit einem weiteren Lied. Ich sage euch noch den Wochenspruch für die kommende Woche. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Ist auch immer schwierig, kann man sich auch immer wieder selber fragen, wie ist das, wenn uns andere Menschen hören? Hören die dann Gott durch unser Reden, durch unser Handeln, durch unser Sagen. Also ich stelle immer oft fest, bei mir ist das oft nicht so. Also es gibt gewisse Tage oder gewisse Aussagen, wo ich natürlich auch mit Menschen ins Gespräch komme über Gott. Und ich denke, dass Gott auch durch uns wirkt, durch unser Sagen, durch unser Reden, durch unser Handeln. Und oft ist es schön, wenn man auch mit Freunden über Glauben reden kann, auch wenn die Ansichten völlig unterschiedlich sind. Und aber in der Gewissheit lebend, dass Gott durch uns, durch unsere Worte auch wirkt. Der andere Teil des Spruches, wer euch verachtet, der verachtet mich. Das ist auch sehr hartes Wort, sage ich mal. Ja, aber Gott ist gerecht und Gott handelt so, wie er möchte. Ja, vielleicht nehmen wir den Spruch mit. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Lukas 10, Vers 16. Wir hören noch ein Lied. Ja, so ist das, wenn man live spielt. Live passieren halt immer auch mal Fehler. Ja, wir möchten gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, dein Name sei erhöht. Das haben wir jetzt in diesem Lied auch gesungen. Wir sind hier zusammen, um dich zu loben und dich zu preisen. Nimm weg, was uns jetzt stört, was uns abhält. von deinem Wort, von dieser Ruhe, um zu dir zu kommen. Herr, öffne du uns einfach die Herzen, um auf das zu hören, was der Markus nachher sagen möchte. Gib uns deinen Heiligen Geist, Vater, der dies bewirkt, der ja, unsere Herzen einfach öffnet, damit wir die Gaben, die du uns auch gegeben hast, leben können, damit wir dienen können durch das, was du in uns gelegt hast. Vater, vergib uns da, wo wir nicht so gelebt haben, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir nicht authentisch waren, wo wir ja einfach ja, mit unserer menschlichen Fehlbarkeit einfach wieder dagestanden haben. Du kannst uns erneuern, du kannst uns verbessern, du kannst uns wieder aufbauen. Vater, belebe du uns immer wieder neu, dass wir an dir bleiben, in dir bleiben, dass wir in deinem Wort bleiben, an deinem Wort bleiben, dass wir es lesen, dass wir darüber austauschen, ja, und dass wir es nicht nur lesen, sondern auch leben in unserem Alltag, Vater. Geh du jetzt mit uns in und durch diesen Gottesdienst und sei und bleib du Mittelpunkt. Amen. Wie ich zu Anfangs schon gesagt habe, ist das Thema heute Gnadengaben. Ich habe da so eine Kleinigkeit gefunden. Johann Sebastian Bach ist, denke ich, so jedem ein Begriff oder ein Wort. Und da hat ein bekannter Musiker, Ludwig van Beethoven, der hat mal dazu gesagt, der soll nicht Bach heißen, sondern Meer. Also wie das Meer, habe ich auch erst gedacht, das ist schwierig zu verstehen. Bach ist klein, Meer ist sehr groß. Und wegen seines unendlichen Reichtums an Tonkombinationen und Harmonien hat Ludwig van Beethoven das zu seinem Musikerkollegen gesagt. Herr Markus hat eben auch gesagt, dass ja, Musikalität oder wie ich es jetzt auch nennen möchte, jetzt nicht immer in der Bibel als Gabe dabei steht oder als Gabe ausgewiesen wird. Fachleute bezeichneten Bach als den größten Komponisten aller Zeiten. Er hat ein sehr schweres Leben gehabt, gelebt hat er von 1685 bis 1750, also nicht in so einer neumodernen Zeit wie wir jetzt. Schweres Leben gehabt, hat viel Probleme mit seinen Arbeitgebern gehabt, Geldsorgen gehabt. Dann ist noch die Frau verstorben und er ist mit 4 Kindern alleine zurückgeblieben. Und letztendlich ist er nahezu einsam gestorben und auch in Vergessenheit geraten. Trotz aller Wechselfälle hielt er trotzdem an Christus stets fest und hatte oft auf seine Komposition draufgeschrieben, Jesus hilf. Das bekannteste Werk ist die Matthäus-Passion, was ihr alle wahrscheinlich auch kennt, wo der Leidensweg Christi aufgeführt ist. Und da wären wir jetzt auch wieder bei Gaben. Ist Musikalität jetzt eine Gabe auf der einen Seite? Also es wird beschrieben, dass nicht wenige Menschen durch diese Matthäus-Passion, durch diese Vertonlichung des Leidenswegs Christi auch da zum Glauben gekommen sind. Also ich denke, man kann es bestimmt auch als Gabe betrachten, auch wenn es nicht immer aufgeführt wird. Er ist ein leuchtendes Beispiel dafür gewesen, dass christlicher Glaube nicht verdummt, sondern zu kreativen Höchstleistungen verhilft. Oft hat er auch seine Werke dann signiert mit SDG. Weiß das jemand, was das heißt? Richtig, genau. Soli Deo Gloria. Unsere Lateinexperten, die hier vorne sitzen, die wissen das mit Sicherheit, gell? Oder? Ein großes Runzeln. Naja. Okay. Wir, die wir hier in Christi Namen zusammengekommen sind, wir sind ja, so wird es beschrieben, der Leib Christi. Jeder Einzelne von uns ist wertvoll, der hier ist. Und jeder hat seinen Platz in der Gemeinde. Und jedes Glied, was vom Heiligen Geist erfüllt ist, hat sicherlich auch Geistesgaben. Meistens werden die Leute, die jetzt hier vorne stehen, also mich nicht so wichtig nehmen, aber die Leute, die hier vorne stehen und etwas sagen, da sagen ja viele immer, Mensch, der ist begabt oder der ist begnadet, der kann sowas ganz Tolles. Aber es gibt auch noch viele andere Gaben, ich habe jetzt hier nur so ein paar aufgeschrieben, werden auch öfters anders übersetzt. Gabe der Weissagung, des Dienstes, Lehre, Ermahnung, des Gebens, des Vorstehens, des Ausüben von Barmherzigkeit. Gnadengaben sind nicht zu verwechseln mit menschlichen Fähigkeiten. Also es gibt ja viele menschliche Fähigkeiten, die Menschen auch haben, aber das sind nicht immer Geistesgaben oder Gnadengaben. Jemand, der sich klar und verständlich ausdrücken vermag, besitzt dadurch noch lang keine Gnadengabe zur Verkündigung des Wortes. Und ebenso kann auch eine theologische Ausbildung, kennen wir auch, gibt viele sehr gebildeten Menschen, die ein theologisches Studium abgelegt haben und doch nicht in jedem Fall vom Heiligen Geist erfüllt sind. Gibt es auch, die das einfach als Berufung sehen, also ich will es mal als Beruf bezeichnen. Gnadengaben werden allein von Gott und dem verherrlichten Herrn gegeben. Sie sind Geschenke für seine Erlösten, von ihm gegebene geistliche Fähigkeiten, verbunden mit einem Auftrag und der Vollmacht zum Dienst. Unter der Leitung des Heiligen Geistes sollen sie zur Verherrlichung des Herrn und zum Segen für andere dienen. Ja, soweit von mir. Den Rest darf der Markus nachher auslegen. Und ja, ich habe nur noch ein paar Bekanntmachungen, die ich euch weitergeben möchte. Zum einen ist das ein Geburtstag, am 2.6. hat der Aaron Florath, also von der Salome, der Kleine, ist von der Salome der Kleine, ja, ein Jahr alt geworden. Auch da herzliche Glückwünsche von unserer Seite. Am kommenden Dienstag, 8.6., ist der ein Gemeindeabend hier um 19.30 Uhr, hier bei uns mit einer Frau Faber von Open Doors, dieses Missionswerk. Genau, wer sich da anmelden möchte, kann das gern beim Markus wieder tun, wie gehabterweise. Am Dienstag ist auch, also wieder der 8.6. um 10 Uhr, ist der Gebetskreis. Hier, gibt es das auch mit Anmeldung, Markus, oder? Nö. Gut, ja, die Kollekte könnt ihr wieder am Ausgang bitte hinterlegen. Und vielleicht kann ich, für den nächsten Gottesdienst ist auch wieder angedacht, dass wir Kinderstunde wieder anbieten. Und zwar für die Kleinen und die Mittleren und nur für diesen Frühgottesdienst, also um 9.30 Uhr. Da dürfen auch wieder die Kleinen und Mittleren dabei sein, aber nur alle 2 Wochen. Also wir bieten es dann nicht wöchentlich an, sondern nur alle 2 Wochen. Ja, soweit von mir. Abkündigung habe ich jetzt nicht weiter und wir wollen vor der Predigt noch ein Lied singen.
Die mit öffnen Augen sehen, reden, hören, Fragen verstehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen. In der Stille angekommen, schrei ich meine Angst heraus, was mich quält und mir den Mut nimmt, das schüttet Gott aus. Danke und lobe, beten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit öffnen Augen sehen, reden, hören, Fragen verstehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen. In der Stille angekommen, nehm ich dankbar, was er gibt. Ich darf zu ihm Vater sagen, weil er mich unendlich liebt. Danke und lobet, beten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit öffnen Augen sehen, reden, hören, Fragen verstehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen.
Ja, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, dann ist aus meiner Sicht natürlich 1. Korinther 12 bis 14 Pflicht. Ein Abschnitt, der sich eben mit dem Thema, was Markus schon eingeläutet hat, Gaben des Geistes beschäftigt. Und mein Tipp ist es bei diesem Abschnitt, nehmt einmal eure Bibel und lest diese drei Kapitel am Stück. Vergesst alle Überschriften, die da drin stehen, schmeißt sie weg und lest es mal im Zusammenhang. Das ist ein Bogen, den Paulus da spannt, den ich heute auch ein bisschen mit aufzeigen möchte. Ja, der vieles in ein anderes Licht rückt, vieles von unserem Denken und Tun. Ich möchte uns ein paar Verse vorlesen aus Kapitel 12. Da heißt es, das, was wir heute tun wollen. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen. Na, die Brille stimmt nicht jetzt. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit aller Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind aber verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun und prophetische Rede, einem anderen die Gabe, Geister zu unterscheiden und mancherlei Zungenrede und einem die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine, wie er will. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, öffne du unsere Gedanken und unsere Herzen. Lass du uns alles ablegen, was uns so umtreibt und beschwert, dass wir uns auf dich ausrichten, auf dein Wort, auf das, was du uns zu sagen hast. Amen. Wie gesagt, das mit dem Heiligen Geist, das ist so eine Sache. Und das mit den Geistesgaben immer wieder, wenn da mal was auftaucht, dann wird es kontrovers diskutiert. Von Halleluja, Gott erweckt uns, bis das ist der Geist von unten, das kann gar nicht von Gott sein, ist da manchmal alles dabei. Und dabei ist es von Anfang an verheißen, wenn es um den Geist Gottes in der Bibel geht, wenn es darum geht, dass der Geist über die Gläubigen, über die Gemeinde ausgeschüttet wird, dass dann besondere Dinge geschehen. Und so heißt es schon im Alten Testament, ich habe es an Pfingsten schon mal zitiert, nach all diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, das ist Pfingsten, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und die Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch wie ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde, also was Markus vorhin schon angedeutet, ja, nur die vorne stehen, nein, über alle Standesgrenzen menschliche Denken hinweg, egal ob Herr oder Magd oder Knecht, will ich meinen Geist ausgießen. Ja, bei Paulus findet man das später auch, wenn er über die Sklaven schreibt und über die Freien. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchsäulen. Also wo Gottes Geist ausgegossen wird, das sind Zeichen und Wunder oder aber auch prophetische Rede, was Normales. Wobei Weissagen und prophetische Rede nicht zwingend etwas irgendwie mit Zukunftsvorhersage zu tun hatten. Ich hatte vor Jahren mal zu irgendjemandem gesagt, der hat irgendwas gesagt, was dann eben ja, so gekommen ist, kurze Zeit später, und dann habe ich gesagt, hast du die Gabe der Prophetie? Und dann, wo er es weiter erzählt hat, hat er gesagt, ich hätte gesagt, er würde wahrsagen. Dann habe ich gesagt, Moment mal, das sind aber zwei Paar Stiefel. Aber der Punkt ist, es Prophetie ist in den wenigeren Fällen im Alten und im Neuen Testament wirklich Zukunftsvorhersage. Das verbinden wir immer gern damit. Wenn man die Propheten liest, dann geht es als Schwerpunkt um was völlig anderes. Die Hauptaufgabe prophetischer Rede ist, auf Fehlverhalten und auf Sünde aufmerksam zu machen. Sünde gegenüber Gott und gegenüber Menschen, dort wo ich anderen schade. Sünde ans Tageslicht zu bringen und den Sünder zur Buße zu rufen, das ist prophetische Rede im Kern. Wenn man ein berühmtes Beispiel, das viele von euch mit Sicherheit kennen, ist, der David hat ein bisschen große Augen gehabt und hat Ehebruch mit der Bathseba begangen. Mehr noch, er hat dann dafür gesorgt, dass ihr Mann, damit es nicht rauskommen soll, ja, das war ja der Gedanke dahinter, damit es nicht rauskommen soll, weil die Bathseba dummerweise schwanger war, hat er dafür gesorgt, dass der Uriah ums Leben kommt. Und dann kommt der Nathan zu ihm, erzählt eine Geschichte und sagt, hey, da war ist ein reicher Mann, der hat unheimlich viele Schafe und er bekommt Gäste. Und weil ihm seine eigenen Schafe zu schade waren, zum Schlachten und seinen Gästen vorzusetzen, geht er zum Nachbar, der nur ein Schaf hat, und das nimmt er ihm weg und schlachtet es und setzt seinen Gästen vor. David, völlig empört, sagt, hey, das ist der Todesstrafe würde, wer sowas macht, sagt Nathan, das Problem ist, du bist der Mann. Ja, du hast alles und hast dann gemeint, du musst dem anderen noch wegnehmen. Ja, das wäre gar nicht aufgeflogen. Wer hätte das mitbekommen, dass der Uzzia, der ist halt im Krieg gefallen. Ja, meine Güte, das passiert eben. Die Frau, kurz vorher ist er eben schwanger geworden. Ist halt so. Menschliche Tragödie. Hätte keiner mitbekommen. Und Gott sagt es dem Nathan, schickt ihn und sagt, hey, David, hier ist etwas furchtbar schief gelaufen. Du hast dich versündigt gegen Gott und gegen Menschen. Jona, Ninive, oder wenn man Jeremia dann liest, sein Hauptanliegen war nicht die Vorhersagen, sondern sein Hauptanliegen war, das Volk Israel zur Umkehr zu Gott zu bewegen und nicht auf wackelige Bündnisse mit Ägyptern oder sonst was zu vertrauen. Das ist Prophetie in der Bibel im Schwerpunkt. Und in der ganzen Kirchengeschichte, immer dann, wenn prophetische Rede auftritt, wenn Weissagung auftritt, geht es fast immer darum, Sünde und Fehlverhalten aufzudecken. Luther hat nichts anderes getan. Es ging um Fehlverhalten. Das Problem an dieser ganzen Geschichte, es ist so saumäßig unangenehm. Wenn einer zu mir kommt und sagt, was falsch läuft. Es ist völlig egal, ob es in meinem Leben ist, ob es in der Gemeinde ist oder in der Kirche insgesamt. Völlig wurscht. Das mag niemand. Kennt ihr jemanden, der es mag, wenn jemand auf ihn zukommt, sagt, was du machst, ist falsch? Ist keiner begeistert. Wo bringen wir den Mut dazu auf? Wo gestehen wir uns ein, dass es dazugehört und wo tun wir es? Und das ist ein ganz wichtiger Teil, wenn Gott uns erfüllt mit seinem Geist, wenn er uns begabt. Und Jesus nimmt das ganze Thema dann, was wir aus Joel kennen, dann auf, als er seine Jünger losschickt und sagt, hey Freunde, predigt das Evangelium aller Kreatur. Da sagt er, und dann seid euch klar drüber, euch werden Zeichen folgen. Allen, denen glauben, also nicht irgendwelchen besonderen Spezialisten, sondern euch, die glauben, der Gemeinde Jesu. Vielleicht nicht mal jedem Einzelnen passiert es, kommen wir gleich noch drauf. Also nicht nur Missionare, Evangelisten oder sowas, sondern die Gemeinde, die vom Heiligen Geist erfüllt werden, die werden in meinem Namen Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen hochheben und sie werden ihnen nichts tun. Wenn man ihnen etwas Tödliches zu trinken gibt, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird gut mit ihnen. Also aus Jesus Sicht ist es völlig normal, dass die, die an ihn glauben, mal in einer anderen Sprache sprechen, mal jemanden heilen oder auch vor Angriffen bewahrt werden. Der Punkt ist es aber, es steht nicht hier und schon in der Apostelgeschichte lernen wir das, dass es kein Automatismus ist, dass es für alle immer gleich gilt. Ja, so kennen wir den Petrus, schickt Gott zwei Engel auf den Weg, holt ihn aus dem Gefängnis, die anderen glauben es erst gar nicht, dass sowas überhaupt passiert und quasi im gleichen Zuge wird der Jakobus enthauptet. Ja, also es ist kein Automatismus dahinter, diese Zeichen werden folgen und ist bei jedem passiert es, sondern es ist immer, ja, der Markus hat vorher das Wort benutzt, eine Gnadengabe, es ist ein Geschenk, wenn Gott so handelt. Und jede Zeit hat im Lauf der Kirchengeschichte seine eigenen geistlichen Gaben hervorgebracht. Es gibt die, die in der Bibel beschrieben sind, die waren zu der Zeit von Paulus. Aktuell sind viele immer wieder oder ploppen wieder neu auf. Aber bei Luther war zum Beispiel meiner Meinung nach die höchste Gabe, die er hatte, seine Standfestigkeit. Er hatte viel Erkenntnis und so weiter. Aber alleine hinzustehen, wie die Propheten im Alten Testament, wie Jeremia zum Beispiel, gegen eine ganze Kirche, da gehört schon einiges dazu. Wenn dann Paul Gerhard zum Beispiel in der Zeit, Markus hat vorher den Johann Sebastian Bach erwähnt, ich habe mir den Paul Gerhard ausgesucht, er hat in einer Zeit gelebt, 30-jähriger Krieg, mit unendlichem Leiden für die Bevölkerung in Europa. Und er hat eine Begabung bekommen und gehabt, Menschen Trost zu spenden mit Liedern, die bis heute Bestand haben. Liederdichten ist nicht als Gabe beschrieben im Neuen Testament, aber in dieser Zeit war das genau das Richtige und Gott schenkt es. Und wie viel hat er durch diese Dinge bewegt in dieser Zeit? Für mich ist das Zungenreden des 17. Jahrhunderts. John Wesley, ja, der aufsteht, Missstände aufzeigt und der das so radikal getan hat, dass immer wo er war, wurde ihm gesagt, bei uns brauchst du nicht mehr predigen. Ja, der hatte immer nur eine Chance, was zu sagen, dann haben sie ihn rausgeschmissen, zumindest in den ersten Jahren. Jetzt gehen natürlich Leute her und sagen, ich erlebe das, was ich hier in der Bibel lese, nicht so, also gibt es das auch nicht mehr. Ja, das ist so für mich so derselbe Fehler, den moderne Menschen oder Theologen machen. Sagt, die Bibel, die Wunder, die in der Bibel stehen, die erlebe ich nicht mehr, also können die auch damals nicht stattgefunden haben. Und man versucht es dann irgendwie menschlich auf natürliche Weise zu erklären. Fromm wird dann gerne das zweite Kapitel in dem Abschnitt, also Kapitel 13, bemüht. Ja, die Liebe hört nimmer auf. Wo aber doch das prophetische Reden aufhören wird, Zungenreden wird aufhören und Erkenntnis wird aufhören. Wenn man den Vers zumindest beim Luther Schlachter klingt gleich ganz anders oder andere Übersetzungen. Was bei Luther rausnimmt, kann man das so lesen, ja, das gab es damals, gibt es aber heute nicht mehr. Gibt Leute, die das tun. Das steht aber nicht da. Da steht, es wird weggetan, zur Seite geschoben, und zwar durch eine ganz andere Kraft. Wenn man diese drei Kapitel, 12 bis 14, wirklich liest, dann wird klar, alle diese Gaben, die hier so aufgezählt werden, völlig egal, Prophetie, Erkenntnis, Krankenheilung und so weiter, die stoßen alle an ihre Grenzen. Die haben alle nur bedingte Wirkung. Die einzige Kraft, die Gott schenkt, die alles übersteigt und überdauert und überwindet, das ist Agape, die Liebe, die der Geist Gottes uns schenkt. Da sagt Paulus, das ist das Größte von allem. Ja? Es geht nicht nur um Glaube, Hoffnung, Liebe, sondern steht in diesem ganzen Kontext über die Begaben, die der Geist schenkt. Sagt, das ist alles Stückwerk, aber das eine, das überdauert und übersteht alles. Das Problem damals bei den Korinthern war, dass sie sich auf das, was sie da bekommen haben, auf die spektakulären Dinge, unheimlich viel eingebildet haben. Und man hat es dann gegen ausgespielt. Haha, ich kann prophetisch reden, aber ich kann heilen und so weiter. Wie die kleinen Kinder im Kindergarten. Und die spielen das gegeneinander aus und völlig anders als das Verhalten zum Beispiel in der ersten Gemeinde in Jerusalem, ja, wo die Menschen so in der Messias-Naherwartung waren und so begeistert waren von ihrer Erlösung, alles verkauft und geteilt haben. In Korinth, ein paar Jahre später, waren schon ganz andere Themen. Es ist eigentlich auch ein anderes Klientel gewesen in Korinth. Ja, aber was die verloren haben, war der Kern der Botschaft Jesu für die Gemeinde. Und die Kernbotschaft Jesu für die Gemeinde an sich war, es ist völlig klar, wie geht ihr miteinander um? Ja? Wie verhalten sich Gläubige miteinander? Daran soll man meine Jünger erkennen, dass sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ganz klares Jesuswort. Wie heißt's? Dass sie untereinander Liebe üben. Und was tun Christen? Sie verhalten sich, nicht nur Christen, andere auch, Politik in letzter Zeit, hochspannend, gell? Wenn man das beobachtet, Menschen verhalten sich und eben blöderweise auch die Gemeinde Jesu oft wie Kinder im Sandkasten. Ja? Wenn du nicht nach meinen Regeln spielst, spiele ich nicht mehr mit oder ich hau dir die Schaufel auf den Kopf. So haben wir es gemacht als 3-4-Jährige, oder? Und ich bin da ja mitte drin. Gell? Wenn ich manchmal so meine Reaktionen im Nachhinein denke, dann denke ich, Menschenskinder. Aber ich kann den Paulus so gut verstehen, wenn er sagt, hey, liebe Brüder und Schwestern, ich konnte mit euch nicht reden wie mit geistlichen, also wie mit reifen christlichen Menschen, sondern wie mit fleischlichen, wie mit unmündigen Kindern in Christus. Das hat sich seit 2000 Jahren nicht viel geändert. Nicht alle, ja, muss man auch sagen. Aber zurück zu den Gaben. Die geistliche Beobachtung zeigt uns, die geschichtliche Beobachtung zeigt uns, Missions- und Erweckungsbewegungen lassen die in Korinth beschriebenen und auch andere Gaben immer wieder aufflammen. Und am Anfang stehen Menschen oder eine Gruppe mit besonderen Gaben. Und wie gesagt, Gott schenkt immer wieder mal neue Gaben auch in eine bestimmte Zeit hinein. Ja. Anfänge des Pietismus, Blumhardt, Seelsorge, ganz, ganz groß, wenn man die Geschichte von Blumhardt liest, was der alles in der Seelsorge aufgedeckt hat, in der Gemeinde in Möglingen und dann am Ende natürlich die Heilung der Gottlieb in Titus. Das sind Dinge passiert, wenn man das liest, da graust sich, ja, da graust es einem, was da in der Gemeinde passiert ist. Oder vor ein paar Jahren ist was aufgebrochen in Toronto. Alle Welt ist hingerammelt oder viele sind hingerammelt und wollten das irgendwie exportieren. Gott schenkt in einer gewissen Situation einen Segen und es muss automatisch schief gehen, wenn irgendwo was passiert und ich versuche das für mich zu exportieren. Das kann nicht funktionieren. Ja, der Geist Gottes lässt sich von uns nicht gebrauchen. Und dann kommt eigentlich automatisch die Reaktion, oh, das ist alles falsch. Nee, Gott schenkt an manchen Situationen, in manchen Situationen besondere Dinge und da passiert was. Aber das Interessante an jeder Aufbruchbewegung ist, sie ebbt ab. Jeder Aufbruch geht so und verschwindet dann oder schwindet dann. Ihr kennt die Geschichte von der Seenotrettungsstation. Ein paar Menschen an der Küste sehen regelmäßig stranden hier Schiffe und es ertrinken Menschen. Und die machen sich Gedanken, Menschen, wir wollen ihnen helfen. Bauen sich Boote, fahren raus, bauen sich Systeme, Menschen zu retten und sie retten Menschen. Nach einiger Zeit stellen sie fest, draußen ist es doch, es ist sehr anstrengend, auf den Felsen zu stehen. Wir bauen uns ein Haus, da können wir draußen auch beobachten, können die Leute dann auch ins Warme bringen und sie bauen dieses Haus. Und dann kommt es im Laufe der Zeit immer mehr, man sitzt am Fenster, es ist so stürmisch drauf und gehen wir heute wirklich raus, retten, ach nee, wir gehen morgen. Und es wird immer weniger. Und am Schluss sitzen sie nur noch in ihrem Haus und verwalten sich selber. Bis einige Zeit irgendwann aufwachen und sagen, Moment mal, Freunde, das war doch gar nicht unsere Idee am Anfang. Wir wollen doch Menschenleben retten. Und dann gehen wieder eine Gruppe aus diesem Haus raus, setzen sich wieder auf die Felsen. Nach einiger Zeit bauen sie wieder ein Haus und das Ganze geht wieder. So funktioniert das seit 2000 Jahren. Ja, man kann das ganz einfach mit Gruppenphasen auch erklären. Es gibt die Aufbruchphase, es gibt eine Euphorie, ein Hurra für Jesus. Heute will dich Jesus fragen, bist du ganz für mich bereit? Und dann gibt es so eine Phase dann nachher der Vertrautheit, wo diese Dinge normal werden. Eine Verfestigung, Konsolidierungsphase, sagt man, da werden dann die Lehren entwickelt, werden weiter ausgebaut und die ersetzen dann im Laufe der Zeit die Aufbruchstimmung. Und dann gibt es eben irgendwann die Abschlussphase bis manchmal hin zur Auslösung oder wo das dann so vor sich hin plätschert. Das ist gar nichts Schlimmes, sondern das ist natürlich, das ist der normale Weg. Das Ergebnis ist nur, dass wir irgendwann zu dem Punkt kommen, was dann in den Sendschreiben man bei Johannes dann liest, ja, ihr seid lau geworden, ihr habt die erste Liebe verlassen oder du hast den Namen, dass du lebst, bist aber eigentlich schon tot. Die Erkenntnis daraus ist im Grunde genommen, jede Generation braucht ihre eigene Erweckung, ihren eigenen Aufbruch, weil das Feuer, das im einen lodert, ich nicht in die nächste oder übernächste Generation eins zu eins weitergeben kann. Man kann was weitergeben, ohne Frage, aber die Erweckung in mir, muss in jeder Generation neu geschehen. Über all das kann man stundenlang eigentlich theologisieren, man kann über einzelne Gaben, über Sinn und Zweck und die Wichtigkeit viel, viel streiten, aber dann landen wir genau in dem Fahrwasser der Korinther damals. Für mich stellen diese Texte eine völlig andere Frage an mich, an uns als Gemeinschaft, an jede Gemeinde im Leib Christi. Wo stehst du, wo stehe ich mit meinem Glauben? Wie wirkt oder wie darf der Geist Gottes in und durch mich wirken? Bin ich dafür noch offen und bereit? Habe ich Begeisterung, dass Gott durch mich wirkt und durch mich wirken kann? Oder bin ich jetzt hier wirklich negativ gesprochen, so solide geworden, dass Gott nicht mehr durch mich wirken kann? Es gibt auch eine positive Solidität, ja, ohne Frage. Was bringt uns da heraus? Was bringt uns weiter? Wenn man den Weg hier bei Paulus weiterverfolgt, dann bietet er die Argumentation von ihm weiterverfolgt, bietet er uns einen Weg an. Zum einen schreibt er in Kapitel 14, 1, strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber, dass ihr prophetisch redet. Also zum einen bemüht euch darum, überhaupt um Gaben, wo ich mir die Frage stelle, tue ich das eigentlich, dass ich mich darum bemühe, erfüllt zu sein, erfüllt zu werden, erfüllt zu bleiben mit dem Geist Gottes und mich von ihm gebrauchen zu lassen, mit dem, was er mir zur Verfügung stellt. Also es ist so die Grundlage, ja, heraus aus der Lethargie zurück zur ersten Liebe, heißt es mal, zur Begeisterung in und für den Glauben. Und wie ich es verstehe, betont deswegen der Paulus genau diese zwei Dinge, Liebe und prophetische Rede, wie ich es vorher ausgeführt habe, weil diese beiden Dinge zusammen bewirken die meiste Veränderung. Sprachengebet, teilweise ein riesen Zankapfel, es erbaut mich. Das ist super, wenn es mich erbaut, aber wenn es nicht in die Gemeinde fließt, hilft es niemand. Ja, kann man auch hier nachlesen. Singen tröstet unheimlich, aber wir kommen auch schnell an den Punkt, wo die einen sagen, na, das Lied nervt mich aber und so weiter. Das kommt auch, hat auch seine Grenzen. Glaubenslehre, das hilft dem einen, den anderen ermüdet es manchmal auch, weil es gerade nicht sein Thema ist. Wunder, Wunder begeistern total und sind morgen vergessen. Jesus musste das immer wieder erfahren, wie kurzlebig Wunder sind. Und so könnte man jetzt weitermachen. Der Punkt ist, es ist die Liebe dagegen. Und die Liebe, die Agape, die alles trägt, die alles duldet, kann das alles in sich aufnehmen und vereinen. Und als zweites klare Worte, prophetische Rede, die wir in Liebe sagen und in Liebe aushalten. Ja, wenn mir was jemand sagt, das ist ja das, was ich vorher gemeint habe. Wer merkt es schon, ja, dass ich aushalte, wenn mir jemand was sagt, mich auf Fehlverhalten hinweist? Diese zwei Dinge können die Gemeinschaft und den Leib Jesu verändern. Und dazu gehört eben auch eine Menge Mut und Weisheit, Dinge auszusprechen. Und das Bewusstsein, dass vieles nicht angenommen wird. Jeremia konnte ein Lied davon singen. Aber vielleicht bekommen wir in den nächsten 2000 Jahren Kirchengeschichte, wenn es so viel gibt, das irgendwann mal hin. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft tun, aber wir müssen es trotzdem aktiv tun, danach streben. Sonst verändert sich nichts. Ich möchte dann nächste Woche noch ein bisschen weitermachen. Beständiges Leben im Heiligen Geist. Worauf kommt es eigentlich am Ende an? Soweit für heute. Amen heißt es offiziell. Wie gesagt, mein Tipp, nehmt euch die Kapitel 12 bis 14 mal vor und lest das Ding mal am Stück. Das lohnt sich. Wirklich.
Deiner Majestät auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Herr, im Glanz deiner Majestät auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. danken dir Lieder. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir. Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht, die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihm nicht, und fließt, sobald er spricht, und fließt, sobald er spricht. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß, so groß ist der Herr, so groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist, den aller Schöpfung preist, als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr. Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß.
Ja, wir sind am Ende des Gottesdienstes angekommen. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Ja, dass das Wetter uns auch froh begleiten möchte. Auch der Regen tut sein Übriges, ist es auch sehr wichtig. Ja, bis wir uns wiedersehen, Gottes Segen euch allen. Wir wollen jetzt noch zusammen beten. Ich möchte euch dazu bitten, wer aufstehen kann, aufzustehen und das Vaterunser zu beten. Dann hören wir noch ein Lied und dann den Segen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Zu dir will ich hin, bei dir ist das Morgen voll Hoffnung und Sinn. Auf all meinen Wegen, egal wo ich bin, du bist die Zukunft, zu dir will ich hin. Du bist die Zukunft, ich kann dir vertrauen. Zu dir will ich hin. Du bist die Zukunft, mit dir fängt sie an. Das hast du versprochen und hältst dich daran. Auf all meinen Wegen, egal wo ich bin. Du bist die Zukunft, zu dir will ich hin.
Unser Herr Jesus, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden.